Der Bundestagswahlkampf ist im vollen Gang und das nicht erst seit wenigen Wochen, schon weit vor der Zeit, als die Ampel platzte, ging es schon los. Und ein Knackpunkt, der sehr intensiv und leider auch sehr faktenavers unter allen möglichen Desinformationsblasen und Vorwürfen diskutiert wird, ist die Schuldenbremse.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Ja, das heutige Thema, die Schuldenbremse, sehr polarisierend, sehr kontrovers diskutiertes Thema, knüpft relativ gut und nahtlos an die Folge vom letzten Mal. Da ging es um das postfaktische Zeitalter, der Untertitel: Wie Konservative und Neoliberale und Rechte unsere Zukunft zerstören. Und das hat auch sehr viel mit dem Thema zu tun. Generell muss man ganz klar feststellen, was gerade passiert, ist sehr, sehr besorgniserregend. Denn gerade insbesondere gewisse Gruppen, Leute, Robert Habeck allen voran, ist ein ganz massives Opfer von übelsten Diskreditierungen und Desinformationen und Lügenkampagnen. Ihm wird ja die Schuld an allem gegeben, obwohl man ganz klar sagen muss, und das sage ich hier rein auf Basis sachlicher Auswertung, ich wiederhole das nochmal, ich arbeite nicht für die Grünen und ich bin dort auch nicht Mitglied. Ich habe mit denen keine Beziehung und ich habe keinen Grund, sie in Schutz zu nehmen. Erstmal nur, weil es eine Partei ist, sondern einfach, weil das, was ihnen vorgeworfen wird, in den allermeisten Fällen nicht stimmt. Denn die jetzigen wirtschaftlichen Probleme hat Herr Habeck am wenigsten angerichtet. Im Gegenteil, er hat einige entschärft. Warum jetzt einige immer noch sagen, er sei schuld an allem, das kann man nur mit Desinformation und Feindbildbefriedigung und Realitätsaversion erklären. Menschen verhalten sich halt oft nicht sehr rational, das sieht man auch daran. Und sicherlich hat er es auch besonders schwer, weil er einer der wenigen Politiker ist, die Menschen mit der Realität konfrontieren. Die Transformation, die gerade weltweit läuft, die betrifft auch uns. Und er hat im Gegensatz zu Herrn Merz, der eigentlich nur sagt, zurück in die Vergangenheit, früher war alles besser, Herr Scholz hat gar nichts und von den rechtsradikalen Sumpf reden wir mal gar nicht erst, das ist sowieso hochtoxisch, ist er der Einzige, also Herr Habeck, der überhaupt eine Idee hat und konkrete Vorschläge hat. Und er hat ja auch schon wirklich vieles umgesetzt. Dass ihm dabei auch Fehler unterlaufen, ja, ist richtig. Und da kenne ich auch einige. Dazu haben wir hier auch schon Folgen gemacht. Aber diese ganze Diskussion, die gerade geführt wird, auch diese Scheinheiligkeit, gerade aus konservativen und neoliberalen Kreisen, die sich auch Unterstellungen ausdenken müssen, um ihm irgendeinen reinzuwürgen, wie wieder mal einen erfundenen Anti-AKW-Skandal mit dem Umweltbundesamt von irgendwelchen Studien, wo Grüne irgendwelche Manipulationen mit dem Umweltbundesamt gemacht hätten, komplett frei erfunden, absoluter Bullshit-Nonsens aus der Gestern-Kleberblase. Und das ist nicht das erste Mal. Es gab ja schon öfter solche Aktionen. Und auch diese ganze Diskussion, die wir gerade führen, rund um die Diskussion eines Teilnehmers im Netz, der Herrn Habeck übelst beleidigt hat. Und das hat er wirklich getan. Es geht nicht nur um diese Schwachkopf-Aussage. Der Typ ist ja schon öfter auffällig geworden. Das ist absolut normal im Rechtsstaat, dass eine Person sich gegen Beleidigungen wehren kann. Das nennt sich Rechtsstaat. Und Beleidigungen sind definitiv nicht in Ordnung und sogar eine Straftat. Aber es wird gerade von der Gestern-Kleber-Bubble massiv runtergespielt und gesagt, ja, der Habeck, der macht ja nur den Mimimi. Ne? Also Jan Fleischhauer ist einer von denen, auch diese ganzen anderen konservativen Schwurbelverbreiter, die sind da gerade sehr aktiv, das runterzuspielen. Das waren paradoxerweise die gleichen Leute, die vor einigen Monaten, als dieses Kinderlied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« umgedichtet wurde zu »Meine Oma ist eine alte Umweltsau«, den Cancel waren, gar nicht laut genug brüllen konnten. Oder als das Satiremagazin Extra 3 Frau Weidel von der rechtsradikalen AfD Nazi-Schlampe nannte, in einem satirischen Kontext, waren die Laute sehr, sehr intensiv, dass das ja gar nicht ginge. Aber wenn Herr Habeck beleidigt wird, ist das natürlich völlig okay. Ne? Das muss man ja dann ertragen. Das sei ja dann Meinungsfreiheit. Daran sieht man die Verlogenheit dieser Kreise, die eigentlich, denen geht es nicht um Meinungsfreiheit, denen geht es um die Kultivierung ihres Feindbilds. Und diese ganze Kultivierung des Feindbilds sieht man in sehr, sehr vielen Facetten. Heißt also momentan, dass die Person, die als einzige unter den Kanzlerkandidaten, das sind ja in Summe vier, überhaupt eine Idee hat, wie man was machen kann und sollte, dass der an allem schuld sein muss und gerade am meisten angegriffen wird. So, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht zu einer grundsätzlichen problematischen Lage in der Medienlandschaft, auch im konservativen Lager. Denn das Verbreiten von Lügen und Desinformation ist längst keine Domäne mehr von rechtsradikalem Sumpf oder Querschwurblern oder irgendwelchen Lügenplattformen. Das machen leider mittlerweile auch eigentlich seriöse Medien wie die FAZ oder eben auch andere Konservative Medien, klar, bei Springer wissen wir das auch, ne, die sind jetzt nicht so extrem wie rechtsradikale Medien wie News oder irgendwelche anderen Schwurbler, aber auch die sind fernab der Realität, was sicherlich auch, so legen es zumindest Annahmen und Verdächtigungen nahe, auch durch ihren Hauptanteilseigner KKR, einen Finanzinvestor, ein US-amerikanischer, der viel in fossile Energie investiert, natürlich auch ein Interesse daran haben könnten, die Grünen kaputt zu reden. Und Herr Döpfner, der CEO von Springer, hat ja auch beim letzten Bundestagswahlkampf ja auch offiziell gesagt, please stärke die FDP. Das ist jetzt kein Deutsch und auch kein Englisch. Ich kann jetzt nicht über die linguistischen Unfertigkeiten von Herrn Döpfner was sagen. Klingt jedenfalls etwas dilettantisch, aber die Bedeutung ist ganz klar, FDP groß machen, auf Grüne draufhauen. Im Übrigen auch Kreml-Agenda, ne? Also das muss man vielleicht noch im Kopf behalten, wenn man darüber redet. Und beim Thema Schuldenbremse verhält es sich relativ ähnlich. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, weil die Schuldenbremse etwas ist, was die Transformation der deutschen Wirtschaft massiv hemmt und ganz, ganz stark ausbremst. Also vor welchem Problem stehen wir? Die deutsche Wirtschaft hat gerade, und das habe ich in einigen Folgen schon gesagt, zwei wesentliche Probleme. Und nein, das ist weder Herr Habeck noch die Grünen. Und das ist auch nicht das Verbrennerverbot, was es nicht gibt, und auch nicht der Ausstieg aus der Kernenergie. So all dieser ganze Quatsch, den Neoliberale und Konservative, also das Gros der Gesternkleberszene, immer wieder aufführt als die vermeintliche Ursache für die jetzigen Probleme, das alles ist nicht das Problem. Das, was Sie als Problem sehen, ist genau genommen Teil der Lösung. Das Hauptproblem, an dem die deutsche Wirtschaft gerade krankt, ist die Tatsache, dass A, Infrastruktur nicht in Ordnung ist. Über Jahre vernachlässigt. Das betrifft Infrastruktur, die Bahn, die Straßen, aber auch Dateninfrastruktur. Also der gesamte Netzausbau ist in Deutschland absolut unter aller Kanone. Das haben unter anderem auch drei CSU-Verkehrsminister zu verantworten. In Deutschland hängt ja auch die Dateninfrastruktur, die digitale Infrastruktur auch im Verkehrsministerium. Die haben es verbockt. Herr Wissing hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Gut, Pluspunkt für ihn, er ist aus der FDP ausgetreten, aber besser gemacht hat er es trotzdem nicht. Die andere Problematik ist, dass es eine ganze Menge Störfeuer in Deutschland gibt von eben dieser Gesternkleberszene, die sehr laut und sehr einflussreich ist, dass man gerne weiter an toten und sterbenden Technologien kleben möchte. Und dabei werden die üblichen Lügen verbreitet, die wir hier in diesem Format oder auch bei den Gesternkleberfails ja immer wieder thematisiert haben. Kernenergie sei klimafreundlich und sichere Energieversorgung und bezahlbar, alles Bullshit. Verbrennerverbot müsse weg, gibt keins, alles Bullshit. Oder man muss halt weiter eben diese Vorgaben der EU für Flottengrenzwerte aufheben, dann ginge es der deutschen Autoindustrie, alles Bullshit. Und ein weiterer Bullshit ist die Schuldenbremse. Die Schuldenbremse muss bleiben, sonst verschulden wir uns zu sehr und das müssen nächste Generationen zurückzahlen. Ist auch kompletter Bullshit. Und das ist schon so oft auch von seriösen Ökonominnen und Ökonomen erklärt worden. Und ich meine deswegen seriös, weil es gibt natürlich auch welche, die das Gegenteil behaupten, aber da muss man immer schauen, aus welchem Stall die kommen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Problem, wo die Schuldenbremse nämlich eigentlich herkommt. Die kommt nämlich aus der neoliberalen Bubble. Und nicht erst in den letzten 10 oder 20 Jahren, sondern das Konstrukt kommt aus den 40ern. Das ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Und diese Geschichte, die hat es in sich. Denn man muss verstehen, was der eigentliche Anlass war, sich so ein Quatsch wie die Schuldenbremse auszudenken. Und dazu zeugt die Schuldenbremse von einem eklatanten Nichtwissen von dem, wie Volkswirtschaft funktioniert. Fangen wir mal mit dem letzteren Punkt an. Wie funktioniert Volkswirtschaft? Beziehungsweise wie funktioniert Volkswirtschaft nicht? Unter der Zeit von Angela Merkel wurde ja oft das Bild der schwäbischen Hausfrau geprägt. Ich weiß nicht, ob sie sich das ausgedacht hat oder ob das von ihrem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble kam, der ja aus Baden-Württemberg kommt, mittlerweile verstorben. Ich weiß nicht, wer diese Analogie geprägt hat, aber die schwäbische Hausfrau, so die Erzählung, gibt nur das Geld aus, was sie eingenommen hat. Sie verschuldet sich nicht und geht sorgsam mit dem Geld, was sie hat, um. Grundsätzlich klingt das vernünftig, ist es auch. Nur halt nicht für Staatshaushalte. Wenn ich als Privatperson oder als Unternehmer Geld investieren will, gut, muss man manchmal auch einen Kredit aufnehmen. Hausbau, Wohnungskauf oder manchmal auch betriebliche Investitionen werden über Kredite finanziert. Aber die stehen natürlich in einer Balance mit Einnahmen. Sonst hat man irgendwann ein Problem. Und wenn man es sich leisten kann, nimmt man gar keinen Kredit auf. Das können nur die wenigsten. Ja, es gibt ein paar Leute, die sind reich geboren, vom Beruf Sohn oder Tochter. Oder man gehört zu den ganz, ganz wenigen Fällen, die sich ihren Reichtum wirklich selbst erarbeitet haben, gibt es auch. Dann muss man vielleicht keinen Kredit aufnehmen, aber das betrifft eher die wenigsten Menschen. Also die meisten müssen das. Aber diese Balance zwischen ich gebe nur aus, was ich einnehme, gilt halt für Privathaushalte und das ist soweit auch richtig. Aber nicht für Volkswirtschaften bzw. Staatshaushalte. Denn der Staat hat ganz andere Möglichkeiten. Der kann dort investieren, wo er dann in einer näheren oder auch mittelfernen oder ferneren Zukunft das Mehrfache zurückbekommt. Also wenn der Staat in Bildung investiert, dann rechnet sich das erst in 20 Jahren plus. Weil die Bildung von heute, die ich in junge Menschen investiere, die Früchte davon ernte ich nicht in 2 Jahren später, weil diese jungen Menschen müssen ja erstmal aus der Bildung raus, machen dann Studium, Ausbildung, gehen in den Beruf, entwickeln sich und kommen dann auf neue Ideen und bringen die Wirtschaft voran, brummende Wirtschaft, Einnahmen für den Staat, Staat gewinnt, Einnahmen kann weiter investieren. Das ist ein Beispiel. Andere Sachen auch, wenn ich gut in Infrastruktur investiere, in Rahmenbedingungen, die funktionieren. Dazu gehören auch Investitionsanreize. Das böse Wort Subvention, für einige ist das ja Sozialismus, solange sie selber davon nicht profitieren. Wenn sie selber davon profitieren, finden sie das super und nennen das Anreizsysteme. Gruß an Frau Ostermann von den sogenannten Familienunternehmern, mit der hatte ich mal die Diskussion. Die hat jede Art von Subvention, die sie für die sie nicht gut fand, vor der sie nicht profitiert hat, Sozialismus genannt. Wenn sie davon profitiert hat, dann war es Anreizsystem. Damit sieht man die Doppelmoral der Gesternkleber-Szene, in dem Fall der neoliberale Teil der Gesternkleber-Szene. Und sie ist nur eins von vielen Beispielen. Ne, vielleicht auch hier nochmal zum Hintergrund, diese sogenannten Familienunternehmer sind meistens keine. Das sind nur 6.000 Unternehmen, die da Mitglied sind von einigen Millionen in Deutschland. Also ein rein neoliberaler Lobbyverband, dem es um die eigene Profitmaximierung geht. Aber gut, das nur am Rande. Man sieht also hier, der Staat kann durch gezielte Investitionen ganz gezielt Dinge investieren, die sich massiv mehrfach auswirken und zwar in einem positiven Sinn. Und wenn man das nicht tut, dann passieren die Probleme, die Deutschland aktuell hat. Nämlich eine wirtschaftliche Schwächephase. Das ist keine Deindustrialisierung, das kommt bei raus, wenn man den Vorschlägen von den Gesternklebern glaubt und folgt. Aber Deutschland ist nicht am Abkacken, ja, so wie es einige gerne meinen. Auch einige FAZ-JournalistInnen haben ja das auch schon behauptet, was natürlich komplett unseriös ist. Das geben die Zahlen gar nicht her. Oder aktuell habe ich einen Beitrag gesehen, angeblich wächst in Deutschland nur der Staat und der böse Staat nimmt sich alles. Das ist auch wieder dieses Dogma aus dem Neoliberalismus, der böse Staat muss zurückgedrängt werden. Was die allerdings nicht sagen, ist, dass auch der Konsum, der Individualkonsum in gleicher Zeit ähnlich wächst. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, wird aber allerdings gerne weggelassen, weil man es einfach nicht so gut in das Feindbild-Kultivierungsschema pressen kann. Gut, also der Staat kann investieren und das war einer der massiven Fehler auch der Regierungszeit von Frau Merkel, wo es Negativzinsen am Markt gab, also sehr, sehr niedrige Zinslage. Der Staat hätte sich also verschulden können, hätte dafür noch Geld bekommen, Minuszinsen, und hätte dafür in die Zukunft des Landes investieren können. Hat er nicht gemacht und die Folgen merken wir halt heute. Dazu eben dieses, was ich vorhin schon angedeutet habe, alte Technologien bewahren, die alten Sachen sind geil. Wer investiert bitte in eine Volkswirtschaft, wo laute Stimmen sagen, der sterbende Mist ist eine super Idee? Macht man eher nicht. Man geht eher dorthin, wo der sterbende Mist überwunden ist und wo es in die Zukunft geht. Das ist dann eben momentan nicht Deutschland. Danke an die Technologieoffenheit-Laberer, die ständig meinen, man muss den alten Mist durch Missbrauch von eigentlich positiven Begriffen am Ende kaputt machen. Technologieoffenheit ist ja mittlerweile wie Querdenker. Eigentlich ein guter Begriff, aber komplett kontaminiert, weil er von Leuten, die nichts Gutes im Sinn haben, missbraucht wird. Beziehungsweise wurde oder immer noch wird. Jetzt haben wir diese beiden Ebenen und das ist das Hauptproblem der deutschen Wirtschaft. Deswegen jetzt, wenn ich nochmal an den Exkurs vom Anfang zurückschaue, Herr Habeck ist nicht das Problem, er ist Teil der Lösung. Ja, er macht Fehler, weiß ich. Und ich habe jetzt auf einem meiner Beiträge jetzt in den letzten Wochen auf unserem YouTube-Kanal hat dann einer geschrieben, diese ganze Transformation, wie soll man das bezahlen? Und das ist ja viel zu teuer, da muss man sich ja verschulden. Ich habe da die Gegenfrage gestellt, ich habe noch bis jetzt keine Antwort bekommen. Wenn man es nämlich nicht tut, diese Transformation, wer soll denn das bezahlen? Mal so rumgefragt, kommt nichts. Und das ist genau dieses Missverständnis. Wenn der Staat heute die Schuldenbremse so einhält, wie es ist, oder noch schlimmer die schwarze Null, ne, das ist nochmal die Steigerung des Ganzen, dann haben wir ein Vielfaches der Schulden für die nächsten Generationen. Dann passiert das, was die BefürworterInnen der Schuldenbremse angeblich nicht wollen, nämlich Schulden an die nächsten Generationen übergeben. Wenn wir allerdings investieren, dann reduzieren wir die Schulden an die nächsten Generationen. Denn wenn man investiert hat, dann hat man seine Hausaufgaben gemacht. Tut man es nicht, werden die Investitionen ein Vielfaches davon. Und das versteht man eigentlich relativ einfach. Da braucht man nicht mal ein VWL-Studium. So, jetzt zur Frage, wo kommt der ganze Mist her? Und warum gibt es Leute, die reiten extrem intensiv das Märchen der Schuldenbremse? Beschlossen unter der Kanzlerschaft von Frau Merkel, steht sogar im Grundgesetz, sollte dringend reformiert werden. Eben auch seriöse Ökonominnen und Ökonomen fordern das. Und es gibt dort außerdem auch laut Grundgesetz gewisse Freiräume, die man nutzen kann. Genau genommen hat auch Herr Lindner, der Mr. Schuldenbremse, ich halte die immer ein, auch immer schön getrickst. Der hat das dann Sondervermögen genannt, aber das ist ein anderes Thema. Das kommt aus der neoliberalen Ecke und der Erfinder ist James Buchanan. James Buchanan ist auch Mitglied dieser Mont Pelerin Society. Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen das Thema, haben wir schon mal diskutiert. Das ist eine Gruppe von Wirtschaftseliten, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertuschen wollte, dass die Wirtschaftseliten vom Zweiten Weltkrieg sehr gut profitiert haben und haben dann diese Märchen des Neoliberalismus gebaut. Leistung muss sich lohnen. Trickle-Down-Economics heißt also, wenn es den oben gut geht, geht es allen anderen gut. Und all diese Märchen rund um den sich selbst regelnden Markt und so weiter. Kennen wir alles. Also komplett gelogen, hat sich nie bewahrheitet, war schon immer Bullshit. Und jetzt haben wir hier auch die Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse geht eben auf James Buchanan zurück. US-amerikanischer Ökonom, hat auch lange Zeit auch die Wirtschaft in den USA massiv beraten und auch Einfluss gehabt. Der hat sogar mal diesen sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, der gar keiner ist. Das ist ein Alfred-Nobel-Gedächtnispreis, angelehnt daran. Alfred Nobel selber hatte mit Wirtschaftswissenschaften nicht am Hut. Der hat sie für unseriös gehalten. Das ist ein von der schwedischen Reichsbank gestifteter Preis. Und den haben sich die Neoliberalen selber ausgedacht, damit der Neoliberalismus eine seriöse Konnotation bekommt. Und dieser James Buchanan hat sich das überlegt, wenn man die Schuldenbremse einführt, führt das genau dazu, dass der Staat handlungsunfähig wird. Und es hat außerdem auch einen ganz perfiden Hintergrund. Denn lange Zeit galten Staatsschulden als Folge von Wirtschaftskrisen. Und das sind sie auch. Wenn Wirtschaftskrisen kommen, erinnern wir uns an 2008, 2009, dann muss der Staat für die Fehler der Wirtschaftshandelnden, für die ach so tollen Manager, die so angeblich super kompetent sind, ja, ein paar sind es ja auch, aber viele halt nicht, dann muss der Staat einspringen und den Karren aus dem Dreck holen. Und das führt zu Staatsverschuldung. Also hohe Staatsschulden heißt, Wirtschaft hat es versemmelt und nicht umgekehrt. Aber die Neoliberalen wollten natürlich das Bild umdrehen und sagen, ja, die hohe Staatsverschuldung ist die Ursache für Wirtschaftskrisen, was nachweislich nicht stimmt. Aber dieses Märchen haben sie immer und weiter gesponnen. Und das glauben einige bis heute. Und daraus resultiert immer noch dieses dogmatische Kleben an der Religion Schuldenbremse. Der Staat wird dadurch in seinen Handlungsfähigkeiten massiv eingeschränkt, kann weniger für Soziales ausgeben, weniger subventionieren. Und das gibt natürlich auf der anderen Seite mehr Machtspielraum für die Leute, die vermögend sind, also die Wirtschaftslenkerinnen und Lenker, die die Kohle haben, den Einfluss dann, um dieses Machtvakuum zu füllen. Und das ist ein Dogma, das man auch übertragen im weiteren Sinne als das Diktat der leeren Kassen nennt. Das geht auf Herbert Giersch zurück. Der war bis 2007 noch, seit 1960 bis 2007, im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der hat im Hintergrund einige Strippen gezogen. Und auf den geht dieses Diktat der leeren Kassen zurück. Und zudem war Herr Giersch, wie sollte es anderes sein, auch Mitglied dieser Mont Pelerin Society. Und das ist etwas, was an Perfidität kaum zu überbieten ist, denn das führt zu stärkerer Armut und zu einem Abbau der Fähigkeiten des Wirtschaftsstandorts. Also genau die Leute, die von sich immer sagen, hey, wir wollen den Wirtschaftsstandort stärken und von sich sagen würden, hey, ich kenne mich mit Wirtschaft aus, sind genau die, die das nicht wollen und die das auch nicht tun. Sie kennen sich mit Wirtschaft nicht aus. Das Einzige, was sie wissen, ist, wie maximiere ich meinen Profit und das möglichst schnell. Aber das ist in weiten Teilen immer ein Gegensatz zu dem, was Wirtschaft tatsächlich braucht. Und wenn wir uns jetzt nochmal einen Schritt weiter die deutsche Schuldenquote anschauen, die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlimm. Auch dort wird immer wieder mit falschen Zahlen operiert. Einige führen zum Beispiel die Netto-Schuldenquote auf. Die wird immer als rekordverdächtig. Man sagt ja, Deutschland hat Rekordschulden. Aber das ist halt eben ein Wert, der überhaupt nichts aussagt. Da sagen auch Wirtschaftsexperten, die Netto-Schuldenquote, also der eigentliche, wirkliche Wert, sagt gar nichts aus, weil es ja immer wieder in Interaktion ist, der Staat in Interaktion mit dem, was die Wirtschaft sich entwickelt. Was also sehr viel aussagekräftiger ist, ist die Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wie gut ist ein Bruttoinlandsprodukt als Indikator? Haben wir auch schon eine Folge zugemacht, eher kein so guter. Aber nehmen wir den mal als Grundlage Und diese Relation, also Staatsverschuldung versus Wirtschaftsleistung eines Landes, dann liegt Deutschland ziemlich im unteren Mittelfeld, nämlich bei 2024 einer prognostizierten Staatsverschuldung von knapp 64%. Zum Vergleich, der Euroraum hat im gleichen Jahr knapp 90% und die EU hat knapp 83%. Oder auch Länder wie Österreich, hier im Nachbarland haben wir 75,6%. Oder Frankreich, auch ein wirtschaftsstarkes Land in Europa, hat sogar knapp 110%. Und dann lullern sich irgendwelche Leute ein, dass Deutschland so hoch verschuldet sei. Man sieht also auch hier, man operiert mit falschen Zahlen, Daten, Fakten und wundert sich dann später, dass dann ein blödsinniger Murks rauskommt. Wenn wir uns ein Interesse ist, dass wir den Wirtschaftsstandort in Europa, das übertrage ich jetzt mal auf der Granularität-Ebene auf tiefer auf Deutschland oder auch hier in Österreich, da müssen wir endlich aufhören, diesen ganzen neoliberalen Bullshit zu glauben. Und vor allem müssen auch konservative Medien wie die FAZ, zum Teil auch das Handelsblatt und einige andere müssen endlich mal anfangen, ihren Job zu machen. Einfach nur den neoliberalen Dünnschiss immer wieder zu verbreiten, das schadet dem Wirtschaftsstandort. Und nein, Herr Habeck und die Grünen sind unser kleinstes Problem, sie sind Teil der Lösung. Die eigentlichen Probleme sind neben dem rechtsradikalen Sumpf konservative und neoliberale Gruppierungen, die einfach nicht kapiert haben, wie Wirtschaft funktioniert. Und genau dadurch haben wir am Ende das Problem. Wirtschaft funktioniert nicht mit den alten Regeln. Wir sind in einem großen Umbruch und dieser Umbruch zeigt, wo die Schwächen unseres alten, dahinsiechenden Wirtschaftssystems sind. Das heutige, künftige Wirtschaftssystem kann nur prosperieren und funktionieren, wenn wir das nicht mehr gegen die Natur und gegen die Gesellschaft machen, sondern mit diesen Instanzen.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.